Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Eine riesige Schockwelle, orangener Rauch, zersplitterte Glasscheiben und eingestürzte Gebäude und überall verletzte, blutende, schreiende Menschen, die panisch durch die Straßen rennen. Diese schockierenden Bilder gingen vor ziemlich genau einem Jahr um die Welt, als sich die verheerende Explosion im Hafen Beiruts ereignete. Mein Name ist Luis Zölver, ich mache zurzeit ein Praktikum bei der Zeltschule und werde mich heute mit Jacqueline Flori unterhalten. Sie ist selbst mehrmals im Jahr im Libanon und auch in Beirut und kann deshalb die Lage ganz gut einschätzen. Ich werde sie fragen, was denn die Folgen der Explosion für den Libanon sind und waren, wie die Lage in Beirut momentan aussieht und ob die Stadt inzwischen wieder aufgebaut werden konnte. Guten Morgen, Jacqueline.
Guten Morgen, Louis.
Wir wollen uns heute ja ein bisschen über die Explosion in Beirut und die Folgen davon unterhalten. Du warst ja damals ziemlich bald danach in der Region und auch in der Stadt. Kannst du mal vielleicht einfach deine ersten Eindrücke, die du so gesammelt hast oder wie du davon erfahren hast, mal kurz erzählen?
Ja, die Geschichte, wie ich davon erfahren habe, ist tatsächlich ein bisschen komisch, werden wir auch nie vergessen, weil wir sollten tatsächlich eigentlich zur Zeit der Explosion letztes Jahr im Libanon sein. Wir fliegen immer gleich zu Anfang der bayerischen Sommerferien, das heißt in der ersten Augustwoche sind wir eigentlich immer im Libanon. Nun sind aber die Sommerferien die Zeit, wo ich meinen Kindern immer auch verspreche, dass wir da auch normalen Urlaub machen, also nicht nur im Flüchtlingscamp, so wie meine Kinder Ferien kennen, sondern tatsächlich auch was anderes mit Strand und Hotel und so. Und geplant war eigentlich, dass wir erst im Libanon sind und dann gegen Ende der Ferien Urlaub in Griechenland machen. Und dann haben wir in letzter Minute erfahren, dass man in Griechenland gar nicht mehr einreisen darf, wenn man zuvor im Libanon war, weil der Libanon Hochrisikogebiet ist. Und mussten dann also in letzter Minute das alles ummodeln und waren deswegen in der ersten Augustwoche in Griechenland und nicht im Libanon. Und wir saßen da also wirklich in unserem Hotel beim Abendessen und dann gingen ab 18 Uhr Hunderte von WhatsApp-Nachrichten bei mir ein. Und überraschenderweise, die ersten Nachrichten kamen nicht von meinen vielen Bekannten in Beirut, sondern von den Menschen in den Camps, die also 2 Autostunden von Beirut entfernt waren, die aber das Beben der Erde gespürt haben und die diese riesengroße Rauchwolke am Himmel gesehen haben. Also sogar in Beqa war das spürbar und hörbar und sichtbar. Und die Menschen hatten wahnsinnige Angst. Die ersten Nachrichten waren, jetzt werden wir bombardiert, jetzt ist der Krieg auch hierher gekommen. Und es hat wirklich über eine Stunde, anderthalb gedauert, bis wir so viele Informationen hatten, dass man wusste, nein, es war kein Beschuss von außen, es ist irgendwas im Hafen explodiert. Aber das waren sehr ungewisse Stunden und die Menschen, vor allem auch in den Camps, waren wirklich voller Angst. Und wir waren dann, ich glaube, es hat ein paar Tage gedauert, bis wir dann alles umändern konnten. Wir waren ein paar Tage später dann vor Ort und das war wirklich schrecklich, dieses Maß an Zerstörung zu sehen. Also ich kenne das in Syrien nach 10 Jahren Krieg, aber der Gedanke, dass sich das in Beirut innerhalb von 10 Sekunden ereignet hat, es lag wirklich zentimeterdick, war der Boden mit Scherben bedeckt. Es gab überhaupt keine intakte Glasscheibe mehr in ganz vielen Stadtvierteln von Beirut. Es gab unglaublich viele Verletzte, die nicht wussten, wo sie hingehen können. Also es war eine wirklich dramatische Situation vor Ort.
Ja, du kennst ja die Stadt oder kanntest die Stadt davor auch schon sehr gut. Warst jetzt im letzten Jahr ja auch immer wieder mal da. Würdest du sagen, dass es irgendwie gelungen ist, da schon wieder halbwegs aufzuräumen, die Stadt wieder aufzubauen oder liegt da immer noch alles in Trümmern?
Aufzuräumen, ja. Es war von Anfang an, also was, als wir dort ankamen, Tage später, war das Verstörendste, dass die Regierung, die sonst so omnipräsent ist im Libanon, also es gibt überall Checkpoints, man begegnet überall, auch mitten in der Stadt, Militär, normalerweise ist das ein sehr kontrollierter Staat und die Regierung zögert nicht, ihre Macht über alles zu demonstrieren. Und in den Tagen danach war es schon sehr auffallend, dass die Regierung gar nicht mehr präsent war. Also es gab wirklich keinerlei Hilfsleistungen für die Betroffenen seitens der libanesischen Regierung. Und selbst die Hilfsorganisationen, die ins Land kamen, um zu unterstützen, wurden nicht von der Regierung unterstützt. Also ich erinnere mich, dass wir auf einem Supermarktparkplatz ein riesengroßes Zelt gesehen haben. Und als wir dort angehalten haben und nachgefragt haben, war das ein Feldlazarett im Grunde, ein mobiles Krankenhaus von einer französischen NGO eingerichtet. Und die haben uns gesagt, ja, wir bauen jetzt dann unser Zelt wieder ab, weil es kommt niemand zu uns, um sich behandeln zu lassen. Offensichtlich werden wir nicht gebraucht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber bestimmt schon mit 2 Dutzend Menschen gesprochen, die dringend medizinische Behandlung brauchten, die wir in ein reguläres Krankenhaus gefahren und deren Behandlung wir bezahlt haben, weil wir gar nicht wussten, dass es dieses Feldlazarett gibt. Also nicht mal, um solche Informationsströme weiterzuleiten, war die Regierung bereit, um wirklich in den betroffenen Vierteln zu sagen, hier gibt es einen Ort, wo ihr euch kostenlos behandeln lassen könnt. Nicht einmal das wurde von offizieller Stelle übernommen. Das war also wirklich katastrophal. Und es sind ganz viele junge Leute, Studenten, Abiturienten, junge Menschen einfach, die nur Wochen zuvor noch gegen die Regierung demonstriert haben, sind über Tage mit Besen und Schaufeln auf die Straßen gegangen und haben tonnenweise Scherben weggeräumt. Auch da gab es keinerlei Unterstützung von offizieller Seite. Also es war wirklich so, dass die Menschen selbst Beirut wieder aufgeräumt haben und dabei keine Hilfe bekommen haben und bis heute keine Hilfe bekommen. Also es ist so, dass ganz viele Menschen sich einfach immer noch nicht leisten konnten, das Glas in ihren Fensterscheiben zu ersetzen. Viele Menschen, deren Läden, Cafés, Restaurants zerstört worden sind, haben kein Geld, um die wieder zu eröffnen. Also es ist so, dass ganz viele Existenzen einfach zerstört worden sind und die Menschen keine Möglichkeit hatten, sich davon zu erholen, weil es keine Hilfe gibt.
Kann man im Prinzip sagen, dass die Regierung mal wieder ziemlich versagt hat? Wir haben ja schon in dem Podcast 2, glaube ich, über insgesamt die Lage im Libanon wirtschaftlich und politisch auch gesprochen. Da kann man das vielleicht nochmal genauer nachhören, aber da war ja schon ziemlich klar, dass die Regierung, ja, dass der Staat einfach nicht funktioniert und auch an der Stelle anscheinend wieder nicht funktioniert hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, die Menschen waren ja dann auch sehr unzufrieden. Du hast gesagt, am Anfang, die protestiert haben, haben erstmal aufgeräumt, aber das hat ja auch nicht ewig gehalten. Also irgendwann war dann wahrscheinlich das Grobe aufgeräumt und dann gingen ja die Demonstrationen wieder los.
So ist es,
Kannst du da mal die Folgen vielleicht kurz erläutern?
Also die Empörung hat durch diese Explosion im Libanon natürlich zugenommen. Erstens wegen der Mitverantwortung an der Explosion, die die Menschen der Regierung zu Recht zuschieben. Und dann vor allem eben auch wegen dieser absoluten Weigerung, den am meisten betroffenen Menschen zu helfen. Und es gibt wirklich Menschen, die in dieser Zeit, in diesen ersten Wochen danach nur überlebt haben, weil die Libanesen sich gegenseitig unterstützt haben, weil es spontane Nachbarschaftshilfen und Ähnliches gab. Also deswegen hat die Empörung eher zugenommen und deswegen natürlich auch die Demonstrationen wieder. Und man muss ganz klar sagen, dass das Einzige, was im Libanon die Menschen im Moment davon abhält, auf die Straße zu gehen, ist Corona. Das ist etwas, was sich die Regierung sehr schnell zu Nutzen gemacht hat, weil es gibt keine wirkliche organisierte Teststrategie im Libanon. Es gibt keine zuverlässige Ermittlung von Inzidenzzahlen oder Ähnliches. Der Libanon fährt die Strategie immer, wenn wieder viele Demonstranten auf der Straße sind, dann wird wieder ein Lockdown ausgerufen, weil die Zahlen angeblich so hoch sind. Also es gibt im Libanon sehr viele politische Lockdowns, anstatt Lockdowns, die tatsächlich von hohen Inzidenzzahlen initiiert und motiviert sind. Und deswegen ist das im Moment das gängige Instrument, um die Menschen von den Straßen fernzuhalten. Und mittlerweile ist es natürlich auch so, dass es den Menschen wirtschaftlich so schlecht geht im Libanon. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 80%. Das ist wirklich unfassbar. Und gerade diese jungen Menschen, die sich so engagiert haben, die diese Stadt wieder aufgeräumt haben und die organisiert haben, dass Menschen in Not schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Genau diese jungen Menschen, die mit ihrem Studium fertig sind und jetzt bereit wären, dass ihr Leben und ihre Karriere beginnt, die werden am allermeisten im Stich gelassen, weil sie nämlich absolut nichts tun können. Es gibt keine Aussicht auf Arbeit, Karriere oder eine Zukunft in diesem Land im Moment. Und das ist eine wirklich dramatische Situation vor Ort und das wird nicht dazu beitragen, dass die Menschen nicht mehr auf die Straße gehen, nicht mehr gegen diese Übergangsregierung rebellieren und nicht weiter fordern, dass es politische Umwälzungen im Land gibt.
Da muss ich mal kurz nachfragen. Kannst du vielleicht erklären, wer diese Übergangsregierung ist? Weil die Regierung unter Hassan Diab ist ja dann zurückgetreten, recht bald nach der Explosion. Wer ist da jetzt an der Macht?
Genau.
Machen die irgendwas
also es
besser?
Ist die Revolution begann ja eigentlich im Oktober 2019. Und dann gab es eine Übergangsregierung. Eigentlich war ja Diab auch schon nur eine Übergangsregierung, aber auch Diab musste nach der Explosion wieder zurücktreten. Und jetzt gibt es wieder eine technokratische Übergangsregierung und man wartet eigentlich überall dringend auf Neuwahlen. Das ist auch eine große Anforderung von Frankreich zum Beispiel, einem der wichtigsten Unterstützer des Libanon schon seit Jahren. Und auch Frankreich sagt, wir wären bereit, euch Hilfslieferungen zu schicken, aber ihr müsst endlich bereit sein, eine neue gewählte Regierung zu formieren und zu wählen. Und das ist aber innerhalb des Landes ein riesengroßes Problem, weil jede Regierung, die von den Menschen akzeptiert, von den Bürgern akzeptiert werden soll, ist von den jetzt Regierenden nicht akzeptabel und umgekehrt. Die Regierenden, die die jetzige Regierung vorschlägt, die die einzelnen Parteien befürworten würden, würden nie die Zustimmung der Bürger finden. Und deswegen ist das einfach ein Teufelskreis, der sich im Moment auch nicht lösen lässt. Und natürlich spielt die Hisbollah, unsere alten Freunde, die uns unser Leben so schwer machen, auch hier wieder eine ganz wichtige Rolle, weil die Menschen im Grunde eine Regierung ohne die Hisbollah wollen, aber die Hisbollah ihre Macht über den Libanon auf keinen Fall freiwillig aufgeben wird. Und all diese politischen, schwierigen, komplexen Gegebenheiten im Libanon, diese internen Machtkämpfe, zwischen den jetzt Machthabenden und ihre Macht nicht aufgeben Wollenden verhindern den Fortschritt und die Weiterentwicklung und ich fürchte langfristig das Überleben des Landes.
Ja, wirklich eine sehr verzwickte Situation. Wer sich das nochmal genauer anhören will, kann ich nochmal, wie gesagt, nur auf Podcast Folge 2 verweisen. Kommen wir nochmal zurück in den Hafen. Der war ja für den Libanon wahnsinnig wichtig. Sehr viel Lebensmittel wurden darüber importiert. Ich denke, wir erinnern uns alle an die Bilder von diesem riesigen Krater, auch von diesem zerstörten Getreidesilo. Wie hat sich diese Zerstörung dieser Infrastruktur jetzt langfristig ausgewirkt, auch auf die Situation, was die Hungersnot angeht im Libanon?
Ja, sie hat sich drastisch ausgewirkt und tut das immer noch jeden Tag. Also der Libanon hat keine nennenswerte Industrie. Über 80% der täglichen Verbrauchsgüter wurden vom Libanon importiert und vieles davon über den Hafen. Der Hafen von Beirut ist eigentlich der einzig wirklich große funktionelle Hafen des Libanon. Und das ist natürlich seitdem nicht mehr möglich. Er ist nach wie vor schwer beschädigt. Es gibt auch kein Geld, um ihn wirklich reparieren und wieder in seinen Ausgangszustand herstellen zu lassen. Auf der anderen Seite hat der Staat an sich auch nicht mehr genügend Geld, um überhaupt Importe zu bezahlen. Also selbst wenn der Hafen wiederhergestellt wäre, könnte der Libanon nach wie vor nichts importieren. Das hat natürlich schwere Auswirkungen auf den Güterstand im Land. Viele Dinge gibt es einfach überhaupt nicht mehr. Manche sind einfach nur unglaublich teuer geworden durch die Hyperinflation, die seitdem im Land herrscht. Wir sind mittlerweile bei weit über 500%. Aber manche Dinge gibt es auch wirklich einfach gar nicht mehr, weil sie über den Hafen nicht mehr reinkommen. Das betrifft vor allem Medikamente. Wir nehmen jetzt bei unserer Augustreise einen Koffer voller Fieberzäpfchen für Kinder mit, weil man einfach keine Fiebermedikamente für Kinder im Land mehr bekommen kann. Was unfassbar ist, aber das ist leider im Moment die Realität dort im Libanon.
Gab es denn dann oder gibt es Hilfslieferungen irgendwie? Weil Also ich kann mich erinnern, Macron war da, ist da schön öffentlichkeitswirksam durch die Straßen flaniert. Ist dann irgendwas darauf auch gefolgt? Ist was passiert?
Also es gab in den ersten Wochen nach der Explosion gab es Hilfslieferungen und gab es auch Hilfsmaßnahmen, wie eben zum Beispiel das Feldlazarett, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber vieles davon, von vielem haben die Menschen, die betroffen waren und die diese Hilfslieferungen gebraucht hätten, gar nicht erfahren. Vieles davon ist bei der Regierung versickert und nicht dort angekommen, wo es ankommen sollte. Und vor allem wurde von der EU meiner Meinung nach verkannt, dass das kein Problem von 2, 3, 4, 5 Wochen war, bis das Glas von den Straßen weggeräumt ist, sondern dass das ein langfristiges Problem ist. Und es geht den Menschen jetzt schlimmer als am 5. August letzten Jahres, ganz ehrlich gesagt. Weil am 5. August letzten Jahres hatten die Menschen immerhin noch volle Kühlschränke. Das haben sie jetzt nicht mehr.
Wahnsinn. Ja, das führt ja auch zu einem Phänomen, was ich ganz interessant finde. Wir kümmern uns ja vor allem um Geflüchtete aus Syrien, die in Libanon flüchten. Aber inzwischen, wegen dieser desolaten Lage, kommt es ja auch zu vermehrt Flucht aus dem Libanon raus.
Genau, so ist es. Das ist eigentlich die Hauptfluchtlinie aus dem Libanon raus, sind wirklich Libanesen. Also so schon seit Jahren, wenn meine Kinder und ich in den Libanon reisen, sitzen wir nicht selten auf dem Hinflug nach Beirut, zu 15 vielleicht, in einer Maschine mit 200 Plätzen. Aber seit Neuestem sind wir auf dem Rückflug, gibt es keinen leeren Platz mehr. Weil also wirklich jeden Monat Zehntausende von Libanesen das Land verlassen wollen und oder nicht, ich würde gar nicht sagen wollen, das Land verlassen müssen, weil wirklich junge, gut ausgebildete Menschen keinen Weg finden, im Libanon Beschäftigung oder eine Möglichkeit zu finden, ihre Familien zu ernähren. Und deswegen müssen sie das Land verlassen. Und das sind natürlich wie bei jeder Flucht, sind das jetzt im allerersten Zug, sind das die jungen, gut ausgebildeten Leute, die das Land weiter schwächen, die natürlich im Ausland schnell Einreisegenehmigungen bekommen, weil sie Berufe haben, die man überall gut brauchen kann. Aber für das Land ist das natürlich eine weitere Katastrophe, wenn die Menschen abwandern, die die Fähigkeiten und die Kraft hätten, Veränderungen im Land durchzuführen.
Ja klar, das ist immer schlimm. Kannst du noch mal kurz erläutern, wie sich diese Explosion jetzt auf unsere Arbeit, auf die Arbeit der Zeltschule ausgewirkt hat? Also hast du ja schon ein paar Sachen gesagt, dass die Nahrungsmittelversorgung schwierig ist. Wie läuft es in den Lagern?
Also die Explosion hat unsere Arbeit maßgeblich verändert, würde ich sagen, in ganz unterschiedlichen Weisen. Also zunächst einmal haben wir unmittelbar danach angefangen mit unserer Libanon-Soforthilfe. Das heißt, wir haben die Civil Defense, was eigentlich die einzige Institution im Libanon ist, die verlässlich den Menschen hilft. Das ist so eine Art Notruf, Feuerwehr, THW gemeinsam in einem, die aber nicht staatlich finanziert wird. Wie könnte es anders sein? Weil der Staat hat ja eben kein Interesse daran, seine Bürger zu beschützen und zu unterstützen, sondern die eigentlich ein Zusammenschluss Ehrenamtlicher ist, die für ihre Ausrüstung selbst verantwortlich sind. Das muss man sich mal vorstellen. Auch die Feuerwehrleute, die ausgerückt sind am 4. August nach der Explosion, mussten sich teilweise mit ihren privaten Handys verständigen, mussten die Taschenlampen von ihren Handys nutzen, hatten keine Sauerstoffflaschen oder Ähnliches. Es ist wirklich unfassbar. Und diese Civil Defense, die es in jedem Stadtteil gibt, ist auch erste Anlaufstelle für Menschen in Not. Mit Verletzungen, auch mit den elektrischen Defekten, die es in den Häusern nach der Explosion gab und so weiter. Und wir sind also systematisch dann danach, haben wir diese Civil Defense Stationen angelaufen und gefragt, was braucht ihr? Womit kann man euch am allerbesten helfen? Und das ist etwas, was in meiner Empfindung für mich persönlich unsere Arbeit für immer verändert hat, weil das erste Mal war, dass ich mir klar gemacht habe, wie abhängig wir von den Gegebenheiten im Libanon sind. Das ist ein bisschen, hat sich das bisher immer so angefühlt, wir landen zwar in Beirut, aber wir verbringen 90% unserer Zeit in den Flüchtlingslagern direkt an der syrischen Grenze. Und deswegen war Beirut eigentlich immer nur der Ort, an dem wir ankommen und abfliegen für mich. Aber mir persönlich ist da zum ersten Mal klar geworden, wie abhängig wir von einem stabilen Libanon sind, damit wir die Menschen weiter unterstützen können. Eigentlich total naiv, dass es eine Explosion gebraucht hat, um mir das bewusst zu machen. Aber so war es tatsächlich. Und das ist uns seitdem auch immer geblieben. Also ich bin mir seitdem sehr viel bewusster darüber, in welcher Situation die Libanesen sind, in was für Aufgaben die Civil Defender, die stehen ständig im Kontakt mit den 14 Civil Defense Stationen, die wir unterstützen. Und das ist etwas, was sich für mich definitiv geändert hat. Und das andere Level ist, dass es natürlich Leid rollt immer die Leiter nach unten. Und mittlerweile sind die wohlhabenden Menschen im Libanon, gehören nur noch dem Mittelstand an. Der Mittelstand ist mittlerweile verarmt, also kann man sich vorstellen, wie es den Ärmsten der Armen, nämlich den Flüchtlingen im Libanon geht. Und dort ist es einfach mit am allerschwierigsten, Lebensmittel aufzutreiben, einfach weil es so unglaublich viele Menschen sind. Und ich spreche nicht selten mit Händlern in der BK-Ebene, wenn ich meine monatlichen Lebensmittelbestellungen für die Camps mache, die mir sagen, wenn ich dir das alles verkaufe, dann kann ich keinen Tag nächsten Monat den Laden aufmachen, weil alles, was ich bekomme, muss ich dir geben. Also es ist wirklich mittlerweile eine Lebensmittelknappheit in diesem Land, die beängstigend ist. Und das erschwert unsere Arbeit sehr. Und gerade die Entwicklungen der letzten Wochen haben das jetzt nochmal weiter erschwert auf einem weiteren Level. Es gibt mittlerweile keinen Strom mehr im Libanon. Also es war schon immer so, dass die Stromversorgung in dem Land mangelhaft bestenfalls ist. Es gab ungefähr 20 Stromausfälle pro Tag, sehr zur Belustigung meiner Kinder, weil pro Reise sind wir mindestens einmal im Fahrstuhl stecken geblieben, weil immer ein Stromausfall war, wenn wir irgendwo in einem Fahrstuhl waren. Oder man ist auch, wenn man in einem Restaurant gegessen hat am Abend, nachdem wir aus den Camps wiedergekommen sind, dann war in diesem Restaurant mindestens zweimal, wenn man eine Stunde dort war, einfach alles stockfinster. Und ich weiß noch, dass meine Kinder es immer ganz faszinierend fanden, dass aber die Unterhaltung im Restaurant deswegen nicht abreißt. Man hört weiter, Messer, Gabel, Gespräche, also das, die Menschen dort nehmen das gar nicht mehr wahr. Dann isst man halt mal 2 Minuten im Stockfinstern, bis das Licht wieder angeht, so alltäglich ist das. Und mittlerweile ist es aber so, dass es einfach gar keinen Strom mehr gibt. Vor 3 Monaten war es noch so, dass er nur nachts für 6 Stunden abgestellt worden war. Mittlerweile gibt es gar keinen mehr. Wer also kein Generator hat, der hat jetzt seit mehreren Wochen keinen Strom. Es gibt auch kein Benzin mehr im Land. Das ist ganz, ganz stark rationiert. Man darf an Tankstellen nicht mehr als 2 Liter tanken. Das heißt, wenn wir in die BK-Ebene fahren wollen, dann müssen wir vorher 3, 4, 5 Tankstellen anfahren, um da jeweils 2 Liter zu tanken, sonst kämen wir gar nicht hin. Also es werden immer mehr kriegsähnliche Zustände und diese Kriegszustände kennen wir ja aus Syrien und es ist schockierenderweise mittlerweile so, dass gewisse Dinge in Syrien leichter zu beschaffen sind als im Libanon.
Wahnsinn. Ich muss jetzt nochmal zurückkommen. Wir haben vorhin, hast du gesagt, dass die Regierung eine Mitschuld hatte. Gibt es denn Schuldige, die jetzt angeklagt, verhaftet wurden oder auch verurteilt? Und zweite Frage, hat irgendwer von dem Unglück auch profitiert? Also hat es irgendwem genutzt?
Also Angeklagte, Verurteilte gibt es nicht, wird es mit Sicherheit auch nie geben. Die libanesische Regierung ist sich aber dennoch sehr, sehr... Nee, das müssen wir nochmal machen. Nicht die Regierung, sondern die Menschen, wollte ich sagen. Also, machen wir nochmal. Angeklagte und Verurteilte gibt es definitiv nicht. Die Libanesen sind sich aber sehr, sehr sicher, wer die Mitverantwortung trägt, weil es eben genau die sind, die auch von dem Unglück profitiert haben. Also in den ersten Stunden und ich glaube sogar noch am nächsten Tag, wenn ich mich recht erinnere, wurden ganz gezielt Gerüchte gestreut, dass das ein israelischer Angriff war. Und wir wissen alle, wer davon profitieren würde, wenn es ein israelischer Angriff gewesen wäre, nämlich die Hisbollah, deren einzige Daseinsberechtigung ja ist, den Libanon vor Israel zu verteidigen und die also wirklich davon abhängig sind, die Menschen auch in beständiger Angst vor israelischen Angriffen zu halten. Denn sonst wäre ihre Daseinsberechtigung ja weg. Und dann kam relativ schnell raus, dass dieses Giftgas, das da gelagert wurde, schon seit Jahren und Jahrzehnten dort liegt und die Regierung auch davon wusste. Und dann war ziemlich schnell klar, dass zumindest ein gewisser Leichtsinn und eine gewisse Fahrlässigkeit der eigenen Regierung zu dieser Katastrophe geführt hat. Und dann gab es aber auch wieder, das war dann schon mittlerweile 1 bis 2 Wochen später, immer mehr Studien darüber, dass das nicht so leicht zur Explosion zu bringen ist von alleine, sonst wäre es in den letzten Jahren früher explodiert, sondern dass da schon nachgeholfen werden muss. Und da stellte sich dann wieder für die Libanesen die Frage, wer käme auf die Idee nachzuhelfen und dann zu behaupten, dass es ein Angriff aus Israel war? Und die Antwort ist naheliegend, dass das die Hisbollah war. Und dafür wird es niemals Beweise geben und es gibt da mit Sicherheit auch unterschiedliche Meinungen darüber, aber der Großteil der Libanesen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist sich sicher, dass die Hisbollah da ihre Hände mit im Spiel hatte. Und das ist natürlich erstmal eine dramatische Feststellung, weil die Hisbollah eine wichtige Rolle im Land spielt, sowohl militärisch, sie hat ein sehr viel größeres Militär als die libanesische Regierung, das ist praktisch ein Staat im Staat, wie auch politisch, weil die Hisbollah auch eine Partei ist und einen nicht kleinen Anteil im Parlament der libanesischen Regierung ausmacht und auch darauf besteht, weiter so einen Anteil weiter auszumachen. Und wenn man als Bürger eines Landes das Gefühl hat, dass ein großer Teil der Regierung und der Exekutive, weil das Militär, die Hisbollah, ist überall zur Überwachung und Ausführung polizeilicher Aufgaben im Land unterwegs, wirklich den Schaden der eigenen Bevölkerung mit in Kauf nimmt, um politische Stärkung davon zu erfahren, dann ist das natürlich beängstigend. Und dementsprechend ist auch die Einstellung der Libanesen, ihrer Regierung und insbesondere der Hisbollah gegenüber nachvollziehbar, dass sie sagen, wir haben das Gefühl, wir werden von Menschen geführt, die nicht unser Bestes im Sinn haben, sondern die unser Wohlwollen und unsere Gesundheit weit, weit, weit hinter ihre eigenen politischen Interessen stellen.
Kannst du dir vorstellen, vielleicht als letzte Frage, ob das demnächst nochmal hochbrodelt, jetzt wo sich die Explosion jährt? Kannst du dir vorstellen, dass die Massenproteste nochmal Fahrt aufnehmen und auch, ja, dass vielleicht die Regierung, die Übergangsregierung gestürzt wird, dass sich insgesamt die Verhältnisse irgendwann mal ändern im Libanon?
Ja und nein. Wir werden in der ersten Augustwoche vor Ort sein im Libanon und wir rechnen mit Massenprotesten. Wir rechnen leider auch damit, dass diese Proteste gewaltsam niedergeschlagen werden, wie es schon des Öfteren der Fall war. Ich glaube nicht, dass sich allein dadurch, dass die Menschen auf die Straße gehen, im Libanon etwas ändert. Also die libanesische junge Generation ist so gut informiert, so gut vernetzt und wirklich so willensstark und hat das über so viele Monate so konsequent durchgezogen, immer wirklich bis zu dem Punkt, wo es ihnen verboten worden ist durch einen neuen Lockdown. Und wenn das bisher zu keiner Umwälzung geführt hat, wenn das bisher nicht gereicht hat, um eine freie Wahl und vor allem auch die Abschaffung dieser religiösen Vorbestimmungen für Wahlen. Die sind ja ein großes Problem im Libanon, das wir vielleicht noch mal kurz ansprechen sollten. Also man kann ja eben nicht den Premierminister oder den Ministerpräsidenten oder den Außenminister oder den was auch immer wählen, der am allerbesten für das Amt geeignet wäre, sondern es ist von vornherein festgeschrieben, welches Amt von einem Amtsinhaber welcher Religion ausgeübt werden muss. Und das ist ein Riesenproblem für die Libanesen, dass eben immer ein Sunnit wie Hariri Premierminister sein muss, dass immer ein Christ wie Aoun Präsident sein muss. Und die Libanesen möchten, dass diese Regelungen aufgehoben werden, möchten wirklich freie Wahlen haben. Und das sehe ich in absehbarer Zeit nicht kommen, ganz egal, wie stark sie sind und wie stur und wie durchhaltungs- und leidensfähig sie sind und immer weiter auf die Straße gehen.
Ja, schade, das sind natürlich keine schönen Aussichten für die Menschen im Libanon.
Leider nicht,
man
nein.
Man kann nur hoffnungsvoll bleiben. Ja. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder viel
Sehr
Neues
gern.
Gelernt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
So machen wir es. Vielen Dank.
Das war es auch schon wieder mit unserem Lagerbericht zur Situation in Beirut ein Jahr nach der verheerenden Explosion im Hafen. Vielen Dank fürs Zuhören Ihnen. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast haben, dann gerne an die E-Mail podcast@zeltschule.org. Ansonsten steht auch noch der Link zu unserer Website unten in den Shownotes.